Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Let Me Introduce You to German Edition. Ich bin Melanie und mein Gast ist Tobias Beck, Koch und Gründer des Gastrokonzepts Ember. Im Ember werden die Gäste mit saisonalen Menüs verwöhnt, die alle auf offenem Feuer gekocht werden. Gespiesen wird meist an einer langen Tafel, die Location ändert sich immer wieder. Tobias schafft mit Ember ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis, das mit all seinen Facetten in Erinnerung bleibt und immer wieder aufs Neue überrascht. Tobi, wie bist du zum Kochen gekommen?
Gar nicht so klassisch, wie diese Kochgeschichte immer läuft, von wegen in die Kochtöpfe der Oma reingeschaut und mitgerührt und dann wie in so einem italienischen Dorf da irgendwie verliebt. Das ist nicht meine Geschichte. Ich komme auch nicht aus einer Gastronomiefamilie. Wir haben immer gerne gekocht, aber ja, so klassischer deutscher Mittelstand, im Endeffekt aus Mannheim bin ich eigentlich. Und in meinem Umfeld war eigentlich selten jemand so auch passioniert übers Essen wie ich selbst. Also meine Familie isst super gerne und auch der Umkreis isst super gerne, aber ich hatte immer noch eine andere Faszination für das Essen und dann eben auch das Kochen, das kam daher. Ja, dann echt auch mit so der Konsumkultur mit Tim Melzer und Sendungen wie Schmeckt nicht, gibt's nicht, der deutsche Jamie Oliver praktisch, die mich so zum Kochen gebracht haben. Und irgendwann auch dann klassisch irgendwie ein Studium angefangen, aber gemerkt so, ich möchte unbedingt kochen und eben auch mit dieser Welt rund ums Essen arbeiten. Und ja, das lässt einer nicht mehr so wirklich los und mittlerweile befasse ich mich auch 24/7 mit dem Thema Essen, rund ums Essen und die Gastronomie und ja, hat sich alles so ergeben und ich bin immer dann auch der Nase lang da.
Aber gab es so einen spezifischen Moment, wo du wusstest, du willst nicht weiter das machen, was du studiert hast und dich wirklich aufs Kochen konzentrieren? Das ist, du hast ja, glaube ich, BWL oder so ja, studiert. Genau. Das ist ja schon was ganz anderes.
Ja, ja, ich hatte ja auch das Studium auch abgeschlossen im Endeffekt und auch ein Jobangebot dann gehabt, ein sehr gutes Jobangebot. Und als ich dann auch gesagt habe, ich werde Koch werden, sind einige von den Stühlen gefallen, including my family. Nee, also ich war, ja, ob das jetzt peinlich ist oder witzig, kann man sich selber aussuchen, aber ich war bei einer Kochshow dabei, witzigerweise, während meines Studiums, die immer um 14 Uhr um die Mittagszeit läuft. Und das habe ich immer geschaut, weil ich halt auch liebe diese Sendung einfach und habe dann immer mitgemacht, bin dann relativ weit gekommen und habe dann das Angebot zu einer Kochausbildung bekommen. Und das war so in meinem letzten Semester, war dann aber in Kopenhagen noch vorab und wusste aber schon, ich möchte diese Ausbildung machen. Und ja, für mich war es so ein bisschen, in dieser Sendung zu sein und dann zu merken, wie gut die Leute finden, was ich da auch so koche. Und das ist, also ich glaube, so ein bisschen die Bestätigung dadurch zu bekommen, dass nicht nur ich das lecker finde oder die Leute, die mich kennen, sondern auch Fremde und Sterneköche und Juroren. Das war für mich dann so, okay, ich glaube, das macht Sinn, das zu verfolgen.
Und hast du dir das alles selber beigebracht?
Für das Kochen insgesamt, ja. Meinst du? Nein, natürlich nicht. Da gibt es ganz viele prägende Personen, die da auch da sind. So Oma, Opa, Mama, Papa natürlich gehört da auch dazu. Aber auch Freundesfreunde von meinen Eltern und eben aber auch, wie gesagt, Magazine, Sendungen und sowas. Ich meine, in unserem Zeitalter ist das eben nicht mehr, dass man Rezepte immer nachfragen muss, sondern im Zeitalter des Internets kann man sich alles halt googeln. Ich sage immer, YouTube ist auch der beste Köchin eigentlich. Ja, das ist eher die Leidenschaft dazu, lässt einen hinterfragen, ausprobieren und perfektionieren im Endeffekt. Das ist so, wie ich das gemacht habe, glaube ich.
Ja. Und du warst ja dann eben auch Koch im bekannten Noma-Restaurant. Und wie hast du es geschafft, da hinzukommen? Wie läuft sowas ab?
Ich habe eigentlich nur einen netten Brief geschrieben. Es klingt echt so komisch, aber ich war im Schrebergarten gesessen und wollte mir wirklich Zeit nehmen, so einen Brief zu schreiben, weil ich hatte keine Erfahrung vorher. Ich war bei dieser Kochshow, aber das war es auch. Ich war vorher Hobbykoch und Noma ist ja eins der krassesten Restaurants der Welt und ich hatte mir einfach vorgenommen, in den krassesten Läden der Welt zu arbeiten, um das irgendwann zu adaptieren für was ich machen möchte und überall meine Teile mitzunehmen. Ja, das Noma war für mich so das Nonplusultra, das wollte ich unbedingt machen und habe dann in diesem Brief da, also im strömenden Regen saß ich da im Schrebergarten unter der Laube und habe da echt so voll den Brief irgendwie so, ich habe viel Leidenschaft und ich möchte das unbedingt machen und wenn man mir einmal was zeigt, dann kriege ich das auch direkt hin. Und im Noma ist aber auch so, dass da relativ viele Praktikanten am Anfang genommen werden einfach und dann relativ viele Leute auch schnell rausfallen, weil es sehr, sehr hart ist. Auch, ja, wenn wir mal ganz transparent sind, sehr, sehr hart, sehr, sehr unfair und einfach eine Welt, die auch nicht sehr modern ist, wie ich finde, im Joballtag. Dinge, die ich heute anders machen möchte. Und ja, dann habe ich mich aber da, weil ich auch sehr gut und hart einfach arbeiten kann, glaube ich, ganz gut angestellt und war dann da in der Testküche und habe da sehr eng mit denen auch allen gearbeitet. und vor allem immer das Personalessen jeden Tag gemacht. Und das ist halt so mein Heimspiel auch, ne? Dann große Mengen Eintöpfe, Lasagnen und halt so ein Spaß dann für alle, die, für die Köche, Köchinnen gekocht. Und das war cool. Ich habe dann auch angeboten bekommen, dann einen Job zu kriegen. Wollte aber erst nochmal weiterziehen, um das Kochen zu lernen, weil dort lernt man eben auch bei so vielen Angestellten am allerschnellsten Zitronen-Thymian zu pflücken. Aber eben richtig kochen konnten da auch wenige, ehrlich gesagt.
Dann warst du ja für 2 Jahre im Berliner Ernst. Inwiefern hat dich das Kochen da geprägt?
Ja, das war für mich im Endeffekt dann die, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe da eine Ausbildung angeboten bekommen in einem bekannten Restaurant, aber sehr klassisch eigentlich in Berlin, und habe das dann auch 3 Wochen lang gemacht. Und das waren aber 3 Wochen lang Wurst- und Käseplatten legen. Oh. Und ich war gerade aus dem Noma zurück und dachte mir so, boah, ich bin zu hungrig aktuell. Und das Ernst hat gerade aufgemacht, ich habe davon gehört und habe mich dann vorgestellt mit einer relativ ähnlichen Rede. Ich war jetzt im Noma und ich weiß, also die hatten auch einen super hohen Anspruch. Das war was ganz Besonderes auch in Deutschland gerade. Und ich hatte Glück, da zur richtigen Zeit am richtigen Punkt zu sein. Und die 2 Jahre waren für mich extrem prägend. Ich habe super viel gelernt. Wir haben richtig viel erreicht in diesen 2 Jahren. Und es war eine ganz, ganz intensive Erfahrung, die mich dann auch total aufgestellt hat für was heute so ist. Ja.
Ja, dann hast du dich ja 2019 entschieden, nach Argentinien zu reisen, um dort bei Francis Mallmann die Technik des Feuers zu erlernen.
So ist es, ja.
Wie kam es dazu? Also wie bist du auf diese Idee gekommen und auch so mit dieser ursprünglichen Art des Kochens irgendwie was machen zu wollen?
Ja, auch gute Story. Im Endeffekt habe ich die Chef's Table Netflix Episode gesehen. Was so lustig ist, weil wenn ich das auch erzähle oder das jemand hört, dann kommt oft so, ja, ich habe diese Chef's Table vorgesehen. Ich auch, deswegen bin ich dahin. Natürlich haben mir dann meine Kontakte, die ich vorher schon in der gastronomischen Welt irgendwie gesammelt habe, dann sehr geholfen, da auch direkt einen Platz zu bekommen. Und was ich auch vorher gesagt bekommen hatte, in eben diesem Sternenniveau, auf dem ich mich dann auch da bewegt hatte, war eben, warum ich da überhaupt hin will, weil die Küche an sich ist halt eine super einfache. Ne? Und ich wusste, dass es viel Fleisch, das sind schwere Rotweine, die es da gibt. Ich wollte einfach hin, um zu sehen, wie man mit Feuer wirklich kocht und wie auch diese wunderschönen Setups eben draußen von ihm sind, weil er da, also er ist ein unglaublicher Romantiker und also gerade mit, wie er eben seine Tische deckt und wie er sein Essen auch serviert und auch mit seiner Story an sich natürlich, und das wollte ich einfach hautnah sehen, und dann war das für mich der richtige Schritt, und dort habe ich dann relativ schnell gemerkt, wie das einen auch so in den Bann zieht, dieses Kochen mit dem Feuer.
Und was war da so der Tagesablauf, was du da warst?
Der Tag fängt damit an, ein Feuer zu machen. Und das ist auch was sehr Romantisches, finde ich, weil Feuer verbindet, es ist irgendwie Licht, Wärme, Essen, was das so bedeutet. Das sind so ganz ursprüngliche Dinge. Das ist wie wenn man ums Lagerfeuer sitzt und alle einfach nur ins Feuer starren. Gerade als Kochköchin hat man eben einen besonderen Bezug dazu, weil es die ursprünglichste Art ist zu kochen. Das ist anders wie Herd an, Herd aus. Und wenn der Tag eben damit beginnt, erstmal ganz vorsichtig diesen Stapel zu bauen, in dieser Dreiecksform, damit er eben richtig Luft zieht, und du machst erstmal dein Feuer an und beginnst dann deinen Tag, und während du arbeitest, beobachtest du immer wieder das Feuer, ziehst dir dann die Glut auf die Seite, das Feuer darüber, legst da ein größeres Stück nach, hier lässt du es mal abbrennen, damit du die Weißglut hast und solche Dinge. Und bewegst immer das Feuer an sich weniger als das, was gegrillt zum Beispiel auch wird. Ja, und dann war erste Amtshandlung Feuer anmachen, dann relativ brutal, je nachdem, ob man jetzt aus der Szene kommt oder nicht, aber 5 bis 6 Lämmer aufzuspannen. Die kochen dort Lamm al Asador oder auch Ziege, was im Endeffekt so ein Schmetterlingsschnitt ist, und dann wird das über 8 Stunden am Feuer gegart und die ganze Zeit mit Olivenöl, Zitronensaft, mit so Rosmarinzweigen eingestrichen. Und das habe ich direkt vom zweiten Tag dann auch übernommen, während ich die ganzen anderen Aufgaben gemacht habe. Und das war, auch das Stück dann abends da zu probieren, war für mich unglaublich, weil die Haut wird, also es ist im Endeffekt wie schmoren auf dem Feuer, weil es eine Langsamgarmethode ist, so wie das da hängt. Und die Haut ist unglaublich knusprig, leicht salzig mit der Zitronensaft, und in der Mitte wird das wie gedämpft. Und als ich das gegessen habe, dachte ich so, ey, wow, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und haben wir auch beim allerersten Pop-Up dann mit Ember, dem aktuellen Ding, gemacht. Was natürlich in der Umsetzung ein ganz anderes Thema war, aber ja.
Aha. Was für eine Erfahrung, die du da gemacht hast, hast du am meisten so mitgenommen, als du zurückgekommen bist?
Also ich glaube, für mich war es wirklich so auch diese Bilder von einfach so rauchenden Straßen. Also gerade nach Feierabend waren wir eigentlich immer, also man riecht eh schon wie ein Stück Holzkohle so. Ist auch eine unglaubliche Hitze, 40 Grad. Ich hatte am allerersten Tag hatten die Kochjacken an und T-Shirts drunter. Und ich so, ey, es sind 40 Grad, ich ziehe noch ein T-Shirt drunter, ist krass. Hat das nicht angezogen und die Kochjacke hatte vorne so Metallknöpfe. Und ich hatte am nächsten Abend oder am nächsten Morgen dann gesehen, dass ich so Verbrennungen von den Metallknöpfen hatte und habe dann ab dem nächsten Tag auch ein T-Shirt drunter gezogen. Also es ist einfach so wirklich sehr intensive Erfahrung, aber einfach dieses Asado, diese Grillkultur dort ist, man trifft sich dann abends, nachts in der Straße, überall gibt es kleine Orte, wo man Feuerchen machen kann und dann wird da ganz langsam irgendwie die Lammschulter gegart und ein paar Würstchen noch draufgehauen und diese dampfenden Straßen da, das war, wie ich da so stand und wieder diesen Geruch, den ich eh schon den ganzen Tag habe von diesem Feuer, das, ich glaube, Geruch kann sehr oft in so Momente zurückversetzen und wenn so ein Feuer an ist, bin ich oft genau da.
Hast du nie irgendwie auch sonst was verbrannt? Ich meine, das ist ja auch noch gefährlich, mit dem Feuer so zu arbeiten, oder?
Also ich mich selbst, meinst du jetzt? Ja, natürlich. Man verbrennt sich dauernd. Wir verbrennen uns heute dauernd. Es ist einfach nicht so kontrollierbar auch. Das Feuer an sich macht im Endeffekt immer, was es will. Und man kann das nur bis zu einem Punkt kontrollieren. Und wenn man da einmal irgendwo doof drankommt oder der Wind mal blöd steht, dann hat man mal wieder die Armhaare abgesenkt oder Brandblasen, auch immer ganz schlimme. Und da sind wir auch ganz gut aufgestellt, weil da die Mutti von meinem Küchenchef Paul, die macht immer Lavendelöl. Bringt dann meine Mutter da so oft mit nach Berlin und dann können wir uns wieder so, hier wieder Heilung für euch und dann passt das alles wieder danach.
Aber hast du nie Angst, wenn du kochst, weißt du so?
Vor dem Feuer? Ja. Das geht eigentlich. Also wovor man Angst hat, ist, wenn das so unkontrollierbar ist. Aber das kontrollieren wir vorher schon. Also dass das eben nicht ausufert oder dass eben die Begebenheiten so sind, dass es auch möglich ist, ein Feuer zu machen. Das ist auch das, was wir als allererstes immer lernen oder auch neuen Leuten beibringen. Und dann hat man das schon einigermaßen unter Kontrolle, doch, ja.
Du warst dann, glaube ich, 2 Jahre da, oder? Und bist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Hast du da bereits die Idee für Amber gehabt, oder?
Ja, also in Argentinien konnte ich tatsächlich gar nicht so lange bleiben, weil dann Corona kam und musste wegen Corona auch zurück, wurde auch mit so einem Rettungsflieger von...
Ach was?
Ja, weil der Präsident hatte irgendwie über Nacht gefühlt, dass den Flughafen zugemacht und ich musste mit so einem Rettungsflieger zurück. War dann hier in Deutschland und inspiriert und man konnte erstmal gar nichts machen. Und dann ging es aber bei mir los, dass ich eben schon vorher, bevor ich in Argentinien war, über diese Tafeln an ganz besonderen Orten nachgedacht hatte. Ich hatte auch mal so einen crazy Traum irgendwann gehabt, von dem ich so irgendwie so schweißgebadet wieder aufgewacht bin über so einen Bus, wo oben drauf so eine Dachterrasse rausfährt, die man irgendwo unten so eine funktionierende Küche drin ist und den kann man irgendwo hinstellen. Oben können die Leute auf dieser Dachterrasse mitten im Feld essen und unten ist diese funktionierende Küche. Das war so in diesem Zuge, wo ich angefangen habe so aufzuschreiben, so lange Tafel und ich habe da so ein Notizbuch und ich bin da letztes Mal wieder drüber gestolpert. Und das war voll schön zu sehen, dass ich die Dinge, die da aufgeschrieben habe, worum es mir geht, was mir wichtig ist, über was möchte man haben, wenn man essen geht, so mit den Leuten, die man da ist, dass der Vibe einfach stimmt, dass das Essen gut ist, die Getränke gut sind, aber generell, dass man einfach mit einem Lächeln geht. Und diese Dinge, die ich da so gelistet habe, das ist irgendwie sehr real geworden und das war ich auch echt sehr stolz, muss ich sagen.
Und wusstest du schon immer, dass du mal was Eigenes machen möchtest?
Ja, also auch der Grund, Koch zu werden, war auf jeden Fall, dass ich was Eigenes machen möchte, doch. Also es war, für mich war das schon immer so, die Gastronomie mich sowieso interessiert und auch so mit Menschen zu arbeiten, liebe ich einfach und Projekte gemeinsam zu machen und irgendwie mit offenen Armen auch mit Kollegen, Kolleginnen irgendwie umzugehen und zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt das Projekt zusammen. Das ist schon immer so ein bisschen gewesen und das war auch das Ziel damit, ja.
Wie bist du dann mit der Unsicherheit umgegangen, ob dein Konzept überhaupt funktionieren wird, als du die Idee gehabt hast dazu?
Ja, ich meine, dazu kommt nicht nur die Unsicherheit, sondern dazu kommt natürlich auch nochmal, dass das Projekt ziemlich verrückt war. Also auch so für Behörden und sowas. Ich hatte dann natürlich als Deutscher versucht man dann hier die ganzen Bürokratie und alles perfekt zu machen. Bis ich halt dann auch oft in Gesprächen saß mit dann Verantwortlichen und so, ja, okay, ich verstehe das. Lange Tafel, Feuer, besondere Orte, 8-Gang-Menü, Weinbegleitung, also ich verstehe das, dass da jetzt Teile nicht gehen, aber wie würdet ihr das denn jetzt umsetzen? Und dann war halt teilweise auch so, okay, teilweise muss man einfach machen, aber es ist auch mit einem Risiko verbunden, aber einfach loslegen und genauso war das dann auch. Dann Stühle abgeholt, Tisch bauen lassen. Ich bin auch mit super wenig Budget da nur reingegangen, habe einfach von Family and Friends ein bisschen Geld gesammelt, meine Ersparnisse und habe gesagt, wir machen das jetzt einfach mit super viel Leidenschaft und auf dem Weg wird das schon werden. Und das ist natürlich sehr beängstigend, aber ich glaube auch so, Essen ist sowas Direktes. Also ich stelle jemandem was zu essen hin und sehe eine direkte Reaktion. Das ist natürlich schlecht oder gut, das weiß man dabei nie. Aber ich glaube einfach so dieses erste Mal diesen Tisch gemacht zu haben und dann einfach diese Leute so, ey, das war einer der besonderssten Abende, die ich jemals hatte, hier unter diesem Kastanienbaum auf diesem alten Schulhof mitten in Berlin gerade irgendwie das zu essen, was ihr hier gezaubert habt. Das hat mich dann komplett abgeholt und auch das macht dann, glaube ich, auch süchtig, immer mehr, mehr, mehr und cooler, cooler, cooler und alles verfeinern und so daran zu arbeiten, ja.
Wie hast du es geschafft, Amber so ein bisschen bekannt auch zu machen? Hast du da von deinen Kontakten profitiert, die du hattest von vorher? Oder wie hast du so die ersten Gäste gekriegt, weißt du?
Ja, ich habe am Anfang zwei Events gemacht, wo ich praktisch Leute, die ich gut kenne, die aber auch vielleicht eine gewisse Reichweite haben, an diese Tische gesetzt habe und einfach mal das testen wollte auch im Endeffekt. Auch das Menü an denen testen wollte und es nicht an die Allgemeinheit rauslassen wollte. Und mir war immer bewusst, dass Emma was super Visuelles ist und gerade auf Social Media und so sehr gut funktionieren wird, weil wir reden von Feuer und wir reden von schönen Locations so und Lichter und das wusste ich, dass das relativ gut funktioniert und dann auch haben wir auch relativ schnell so eine Traction auf Instagram und sowas halt eben bekommen und dadurch wurden wir dann angefragt. Das Schöne war auch, da das immer so einen Event-Charakter hat, wir haben das nur einmal die Woche gemacht, war das sehr exklusiv. Das heißt, wir waren immer ausgebucht, es war schwer, einen Platz zu bekommen und das hilft natürlich auch sehr, gerade in Berlin. In Berlin, wenn was neu und cool ist, wollen es alle haben, das Schwierige ist dann zu halten. Aber da wir diesen Event-Charakter haben, wurden wir natürlich auch sehr viel von Agenturen und Marken angefragt, die besondere Themen wollten und wir haben uns da einfach schön platziert in diesem, ihr wollt was Exklusives, und ihr wollt was Besonderes, so wir sind die Richtigen dafür und haben dann eben mit bekannten Marken oder Agenturen auch dann eine größere Reichweite und dann auch Bekanntheit bekommen.
Du hast ja schon erwähnt, Emma ist kein klassisches Restaurant. Eben ihr verwöhnt die Gäste mit einem Menü, das ausschließlich auf offenem Feuer zubereitet wird. Und auch der Standort, der wechselt ja immer mal wieder.
Genau.
Wie war auch so die Reaktion in der Branche, als du mit deinem Konzept gestartet bist?
Ja, ich meine, die klassische Reaktion in der Branche ist immer, ja, ich schaff's leider nie, weil ich muss ja immer arbeiten. Kennen wir natürlich auch. Das ist halt immer das Problem, die Kollegen, Kolleginnen irgendwie zu besuchen, weil man arbeitet halt immer zu den gleichen Zeiten. Aber nachdem man dann auch mal viele an den Tisch bekommen hat, waren auch sehr viele. Das Kochen mit dem Feuer ist halt auch eigentlich was sehr Einfaches. Also ich finde, einfaches Essen zu machen ist das Allerschwierigste, weil es spricht am meisten. Also ein Gericht mit 10, 15, 20 Komponenten zu machen, dass das am Endeffekt schmeckt, anstatt zwei Dinge dann nur zu haben, ist viel, viel schwieriger. Und wir bekommen unglaubliche Produkte aus der Gegend auch, von eben Bauern und Bäuerinnen, die wir eben gut kennen. Das ist auch eine sehr klassische Story in Berlin natürlich ist, aber wir sind sehr stolz auf die Produkte, die wir auch servieren. Und oft haben wir gar nicht viel mit diesen Themen dann auch gemacht. Einfach eine perfekte Soße, was perfekt gegrillt ist. Und ich glaube auch so, Grillkultur in Deutschland ist eben auch was sehr Spannendes. Also auch die hier, wenn man es jetzt mit dem Argentinien, was ich vorher erzählt habe, vergleicht, hier die Paprika-Nackensteaks mit der Knoblauchsoße, liebe ich auch auf eine gewisse, so bin ich ja halt groß geworden, ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, für viele Leute war es auch schön zu sehen, dass man auch sehr elegant mit Feuer kochen kann. Also sei das jetzt eine gegrillte Zitrone in einem Dressing oder eben eine leicht geräucherte Sahne, was ich durch meine Erfahrung in eben diesen großen Läden auch gesehen habe, wie die mit Feuer arbeiten. Das dann zu verbinden mit so großen Feuern und Grills und dann was sehr Elegantes damit zu machen, das war, glaube ich, so das, was da schön war irgendwie.
Du hast es ja vorhin erwähnt, dass ihr eben sehr sorgfältig eure Produzentinnen und Produzenten aussucht und hochqualitative Produkte anbietet, also mit denen kocht. Die meisten Restaurants, wie du schon erwähnt hast, machen ja eine Geschichte daraus. Warum macht ihr das nicht?
Warum machen wir das nicht? Ja, ich finde, also ganz persönlich finde ich einfach, dass dieses Thema erzählt ist. Und ich bin auch sehr froh, dass es erzählt wurde. Also weil gerade durch Läden wie auch das Ernst, aber vor allem auch das Nobelhart und Schmutzig, wurde über die letzten Jahre jetzt in Berlin eine Infrastruktur geschaffen, die es eben möglich macht, die Produkte, die guten Produkte von tollen Leuten für jede Person auch darzustellen. In Berlin die Einkaufsmöglichkeiten zu bieten und davon profitiert im Endeffekt der Bauer, die Bäuerin, wir als Köche und eben die Restaurants, genauso wie der Endverbraucher oder Kunde, der eben da sitzt und diese tollen Produkte essen kann. Und es hilft uns einfach allen, bewusster zu konsumieren. Jetzt möchte ich aber nicht jedes Mal, wenn ich im Restaurant wissen, dass der Rekorder von der Bäuerin Petra ist und irgendwie der Hund Ralf heißt, sondern ich möchte einfach den Rekorder genießen. Und ich finde, es ist mittlerweile normal geworden, dass diese Produkte benutzt werden. Wenn hier bei Amber mich jemand fragt, wo die Sachen her sind, kann ich eine halbe Stunde dazu erzählen und was für besondere Beziehungen wir dazu haben. Ist aber nicht die Story, die ich bei Amber erzählen möchte. Mir ist das auch sehr bewusst, dass das helfen würde und viele Leute das auch interessiert. Deswegen versuche ich auch immer so einen Mittelweg zu finden. Am Anfang haben wir die Teller einfach hingestellt und nichts gesagt. Und das war mein Traum. Die Realität davon ist, die Leute wollen ein bisschen Storytelling. Von daher findet man einen Mittelweg.
Wie findest du auch immer wieder so außergewöhnliche Locations? Und achtest du auf etwas speziell, damit die Handschrift von Amber auch immer wieder erkennbar ist?
Mhm. Also diese Locations, im Endeffekt haben wir damit angefangen mal und danach sind auch viele Leute auf mich zugekommen, so hey, wir haben da was, das wäre vielleicht ganz spannend. Für mich war irgendwie auch spannend zu sehen, dass auch in und um Berlin viele Orte, Off-Locations einfach immer noch nicht genutzt werden und das war für mich so das Spannende. Der springende Punkt oder was, worauf ich achte, was mir wichtig ist, ist, dass ich da reinlaufe und umgehauen werde. Tatsächlich das. Wo sich dann auch, wie gesagt, meine hier Jessica und Paul dann immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil die Umsetzung ist natürlich dann wieder eine ganz andere. Aber ja, wir haben ja im Funkhaus dann auf dem Dach am Ende gegrillt und die Leute unten in diesem unglaublichen Raum bedient und sowas. Also bei mir ist es der Wow-Effekt, wenn der da ist, dann machen wir es möglich. Und dann weiß ich aber auch, dass wenn eben die Gäste kommen, dass dann eben dieser Wow-Effekt auch da ist. Und bei den Deutschen ist ja auch immer so, man sitzt halt schön, ist was auch sehr gut zieht.
Was war so für dich eine der größten Überraschungen in deiner Selbstständigkeit? Also mit was hast du nicht gerechnet?
Also wenn ich auch jetzt so das Team anschaue von Amber, das sind alles so herzliche Menschen, dass ich hätte irgendwie nie gedacht, also auch gerade mal viel über so, es gibt so wenig Servicepersonal und so wenig Leute auch für die Küche. Ich bin so, so stolz, dass unser Team so ist, wie das ist, weil ich wusste auch immer, wenn wir strahlen, strahlt auch jeder andere an dieser Tafel. Und da bin ich auch echt auch ein bisschen stolz darauf, dass ich es geschafft habe, solche Leute auch jetzt hier für Amber zu gewinnen und dass das wie eine große, ich sag mir auch mal, wie so eine Familie ist, aber fühlt sich wirklich so an. Also sind Freundschaften entstanden, sind Beziehungen entstanden in diesem bei Amber und die Leute sind auch einfach schon lange dabei und das ist für mich eigentlich die größte Überraschung, aber auch das Allerschönste, dass das einfach Spaß macht, hierher zu kommen. Und das ist das, wenn die Leute auch gehen und sagen, ey, der Service war unglaublich heute Abend, die Leute sind so nett, das kann man nicht verlangen. Das ist entweder, lebt man das oder nicht. Da doch bin ich auch sehr stolz, dass das so ist, muss ich sagen.
Gibt es auch etwas, das sich essentiell geprägt hat in der Zeit, wo du dein Unternehmen aufgebaut hast?
Die Selbstständigkeit allgemein oder auch mit dem Projekt, was wir hier machen oder was ich gelernt habe, ist ja ein bisschen so ein Startup-Spruch, aber irgendwie high, high und low, low. Also wenn mal Sachen schief gehen, dann gehen sie immer so richtig schief. Und es gab echt Momente, erinnere ich mich auch dran, auch ganz transparent, nach dem ersten Jahr haben wir im Januar geschlossen gehabt und ich saß mal da, war im Urlaub, der nicht wirklich existent war für mich sowieso und ich hatte irgendwie 3 Euro auf dem Konto, auf dem Geschäftskonto gehabt. Da sind natürlich dann Zahlungen gekommen und sowas, aber einfach dieser Moment war für mich so, was machst du hier? Also du hast auch eine Personalverantwortung und was ist hier los? Also das kann auch irgendwie nicht sein. Und ich habe auch immer ganz hoch gepokert damit. Also ich habe teilweise Locations angenommen, wo dann Umsatzbeteiligung verlangt wurde, wo ich aber wusste, das Marketing, was wir von diesen Bildern bekommen, diese Dinner, die wir da machen können, das wird uns auf lange Zeit länger helfen. Hoch gepokert, aber es wurde jetzt auch im Endeffekt belohnt. Aber ja, man hat dann auf einmal irgendwie den New York Times Artikel und der Laden ist voll und alle reden und jeder freut sich und Team super und man denkt so, wow, jetzt läuft's aber hier, mega geil und dann die Woche drauf wieder ist irgendwie ein tropft durchs Dach rein und ja, das ist wirklich, man sollte sich immer in der Mitte bewegen zwischen diesen High High und Low Low und nicht diese Ausschläge mitmachen, weil das macht einen irgendwann fertig. Und das ist wirklich was ich jetzt in diesen auch über 2 Jahren jetzt gelernt habe, dass man einfach versucht, also ruhig bleiben, immer alles erstmal durchschnaufen und egal ob schlecht oder gut, das ist so das Thema, ja.
Welche Entwicklungen und Konzepte von anderen Gastronomen findest du spannend?
Ich habe viele Kollegen, Kolleginnen auch so international durch auch die Orte, die ich so bereist habe oder Leute, die ich kennengelernt habe über meine Zeit. zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, Sertac heißt der Dirk, aus London, hat ein Restaurant, das heißt Mangal 2. Und das ist das Restaurant von seinem Vater, der war einer der ersten Ocak Basi, also Grillköche im Endeffekt in London, türkische Grillköche in London. Und er übernimmt jetzt gerade so diesen Laden, super spannende Reise. Und wir sind ein Alter und telefonieren fast jede Woche über unsere Probleme und weil wir sehr viel ähnliche Probleme auch haben und die Projekte auch ja, sehr ähnlich verlaufen. Er kriegt auch sehr viel Aufmerksamkeit und ja, das ist was, ich war auch schon super oft dort, wir haben auch schon zusammen gekocht und das ist was, was ich wirklich sehr mag. Das andere für Berlin, was ich sehr spannend finde, ist das Restaurant Stoke, was bald eröffnen wird. Auch das zwei enge Freunde, die das machen, weil das mir so ein bisschen zeigt, Berlin als Food City, Food Destination wird in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall kommen. Hat jetzt ist eine sehr lange Zeit jetzt gebraucht, aber momentan merke ich auch so mit den Leuten, mit denen wir uns umgeben und wie die Qualität in der Stadt steigt und es kommen mehr Leute auch von außerhalb, die ihre Expertisen eben hier reinbringen und Stoke wird so eines dieser Restaurants, die super, super gut werden, das weiß ich jetzt schon, ja.
Und was glaubst du, ist so eine prägende Entwicklung, die in den nächsten Jahren stattfinden wird?
In Berlin gerade?
Ja, generell.
Generell, ja. Ich hoffe, eine, die mir in die Karten spielt, nämlich. Nee, also ganz ernst gemeint auch, weil wir, wenn wir über Einfachheit reden und auch über das Noma reden und Skandinavien und sowas, man hatte so die französische Küche, die sehr viel geprägt hat. Danach kam echt so der Schwung der skandinavischen Küche mit eben Dinge fermentieren und interessant machen, die vielleicht aber nicht interessant sind. Und ich habe jetzt das Gefühl, mit eben vielen Leuten und Kolleginnen und Kollegen eben, mit denen wir uns so beraten, dass die Leute einfach Lust haben auf Back to the Roots, einfach so und einfach gewinnt am Ende. Am Ende des Abends, wenn ich einen langen Tag habe, dann hole ich mir halt einen Döner so und koche mir nicht irgendwie irgendeine Eierschaumsuppe oder wie auch immer. Also das holt mich am meisten ab und ja, irgendwie andere Leute glaube ich auch. Und ich hoffe wirklich, dass irgendwie so mehr zurück zu Geschmack, weniger zu Erklärung, weniger zu diesen Gang finde ich interessant, sondern einfach so, boah, wow, was ist das denn? Das ist ja mega lecker und ich hoffe, dass es einfach wieder zur Einfachheit wird und weniger kompliziert gemacht wird und Essen wieder Essen wird.
Was denkst du dann so von der deutschen Küche? Ist das was, was dich auch interessiert?
Ja, also die deutsche Küche ist für mich was sehr Spannendes. Und es ist auch ein Thema, was ich mir annehmen möchte in den nächsten Jahren. Also wie gesagt, groß geworden in Mannheim, einer Arbeiterstadt, bin ich eben mit dem Lachsnudeln freitags und eben dem Grillhähnchen aus dem Aldi-Parkplatz groß geworden auch. Und das sind Themen, die mich zum Kochen gebracht haben. Und ich glaube auch so als Kochköchin, man geht immer diesen Weg und nimmt überall die Sachen mit, die man eben lernen möchte und um irgendwann so die Wurzeln zu finden zu dem, was man auch wirklich machen will. Und Emma ist ein tolles Projekt und wir werden das auch noch viele Jahre weitermachen, aber so im Hintergrund schreibe ich auch so Kurzgeschichten über ganz klassische deutsche Läden und Restaurants und Imbisse mit den Charakteren dahinter und dafür brennt echt so eine kleine Flamme auf jeden Fall in mir, die auch die nächsten Jahre größer werden soll. Und gerade die deutsche Küche ist für mich was, in Großbritannien zum Beispiel hat man das sehr gut gesehen mit Restaurants wie eben das St. John's, die UK-Food cool gemacht haben, aber nicht eben, was man in Deutschland immer oft noch sieht, sind Interpretationen von Schwarzwälder Kirschtorten, der Räucher, ich kann es halt auch so deconstructed, Räucheraal und sowas. Ey, ein Räucheraal ist einfach lecker, wie er ist. Eine Schwarzwälder Kirschtorte ist am geilsten, wenn da einfach ein Stück rausgeschnitten wird. Und diese Sachen sind auch auf eine Art sexy, so finde ich zumindest. Und ich merke, dass aber auch viele andere Leute das so sehen. Und wie gesagt, was eben in UK passiert ist, ist, dass eben Wirtshausessen es auf weiße Teller geschafft hat, in moderne Settings und die da eben auch funktionieren. Aber eben bei uns wäre das eben die Roulade, die warme Brezel mit Schnittlauchbutter, die Scholle mit Krabben und Speck, Grünkohl mit Pinkel, diese Themen. Und das ist ein unglaublich spannendes Thema für mich, wo ich auch ganz viele alte Bücher jetzt aktuell lese, viel darüber rede und im Oktober witzigerweise auch eine kleine Inspirationstour zum Norden Deutschland mache mit einem Dachzelt und ein paar Charaktere da besuche und ja, freue ich mich drauf.
Da bin ich gespannt, was da noch auf uns zukommen
ich
wird.
Auch. Ich auch.
Ich nehme an, dass dein Privat- und Berufsleben sich ja sehr vermischt. Hm. Ist das nie eine Herausforderung für dich?
Doch, ist immer eine Herausforderung für mich, auf jeden Fall. Das Hauptthema ist natürlich Zeit. Die Schließtage sind oft Sonntag, Montag. Da haben nicht viele andere Leute frei. Was ich sehr schön finde, ist, dass ich eben relativ spät zum professionellen Kochen gekommen bin und halt einfach einen Freundeskreis habe, den ich schon super lange kenne. Das hilft mir eben auch, da Kontakt zu halten und eben nicht nur in der Szene auch zu sein und nur über Essen zu reden, weil ich finde so viele andere Themen auch sehr spannend. Ich glaube, ich bin auch jemand, ich glaube, das ist auch, hat ein bisschen was mit dem Beruf auch zu tun, aber weiß ich nicht, wenn ich mit jemand irgendwie abhänge, die dann oder Design macht oder einem Architekt oder was, ich bin immer so Feuer und Flamme, auch so direkt so, wow, ja, das. Von daher, man muss sich seine, also auch mit der vielen Arbeit, ich finde es super wichtig, dass man nicht vergisst, dass es da auch ein Leben dazu gibt und dass man diese Momente auch nehmen muss und das Handy vor allem weglegen muss. Ja, das ist, was ich auf jeden Fall mir jeden Morgen auch sage. Jetzt lege ich das Handy weg, jetzt trinke ich Kaffee, nicht to go, sondern setze mich hin, lese ein altes deutsches Kochbuch wahrscheinlich und hocke aber dann einfach da und genieße einfach nur die Szenerie. Und das sind dann vielleicht nur 15 Minuten, 20 Minuten, aber die geben mir so viel Kraft für den ganzen Tag. Weil früher war das auch einfach nur am Handy und nur am Organisieren, nur am Machen und das macht dich irgendwann kaputt, ja.
Und wie gehst du sonst so mit Stress und Druck um?
Mit Stress generell versuche ich mir meine Momente zu nehmen, wo ich eben kann. Und gerade Freunde und Familie geben mir da unglaublich viel. Aber auch in anderen Restaurants zu essen, zu reisen, das Schöne an diesem Job ist wirklich, egal auf der wo man auf der Welt ist, ich nehme Kultur immer auch über Esskultur wahr. Das sind die Märkte, das sind die kleinen Läden, das ist dort, wo das Leben wirklich abgeht, wo die Leute verweilen, wo sie Spaß haben, wo sie traurig sind und dann ist manchmal so ein Wochenende in Paris oder wie auch immer. Das ist für mich dann wie ein Jahresurlaub eigentlich. Und davon nehme ich ganz viel Energie. Aber ich glaube, das Wichtige ist, sich einfach aktiv mit Stress zu befassen, sich im Klaren zu sein, dass man gestresst ist, ohne das wegzuschieben und eben die richtigen Ventile zu finden, um diesen Stress auch einfach wegzunehmen.
Gibt es etwas, das du jetzt hier bei Ember ganz anders machst, als dass du es selbst bei deinen vorherigen Stationen erlebt hast?
Ich hoffe, dass ich das mache. Ich versuche Ember wie eine Firma zu leiten und nicht wie ein Restaurant oder ein Pop-up. Das heißt, die Angestellten, Angestellten im Endeffekt schreiben alle ihre Stunden auf, kriegen Urlaub, wenn sie Urlaub haben wollen. Und die Personalstruktur ist eine, die das eben abfangen kann. Ich bin super transparent mit allen. Bei uns fliegen keine Pfannen durch die Küchen. Der Ton ist ein anderer. Ich glaube, die Gastronomie ist mit einigen anderen Branchen noch wirklich eine, die unglaublich zurückliegt mit allem, was da passiert. Also Praktikanten, Praktikantinnen werden nicht bezahlt. Der Ton, ich habe Gewalt in Küchen gesehen und auch erlebt und Ich bin immer wieder an Leute geraten, die dann gesagt haben so, ja, ich wurde so behandelt, deswegen behandle ich euch auch so. Ich dachte mir halt so, das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe, weil wenn man nicht diesen Kreis irgendwann durchbricht, hört der nie auf. Die Antwort sollte halt immer sein, ich wurde so behandelt, deswegen behandle ich dich anders. Und das ist was ich mir ganz, ganz groß auf die Brust schreibe. Und ich glaube auch, der Grund, warum Leute hier happy sind, ist, weil ich mir immer Zeit nehme für das offene Ohr und immer zuhöre, wenn es Probleme gibt. Tobi, nächste Woche habe ich spontan eine Hochzeit eingeladen. Kann ich da hingehen? Natürlich kannst du da hingehen. Also das ist ganz normal. Und da bin ich, glaube ich, manchmal auch ein bisschen auf der zu netten Seite, wo ich dann dastehe und dann, aber lieber ist es mir so als andersrum. Natürlich beißt man sich oft auf die Zunge, wenn sich Leute dann noch Dinge so rausnehmen und man denkt so, boah, hätte ich das früher gemacht? Das ist ja genau der Punkt, wo man dann Stärke zeigen muss, glaube ich. Und das ist was, also Leute befassen sich in der Gastronomie nicht mit Führung, aber es ist genau wie in jedem anderen Branche ein Führungsjob, wenn man eben da sitzt und es wäre einfach nur verkommen oder ich würde mich auch schämen, wenn ich diese Themen, die aktuell überall sind, nicht ernst nehmen würde.
Was genießt du am meisten, dass du dein eigener Chef bist und was findest du so die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung, auch super bescheuerter Spruch, ist dieses selbst und ständig. Das hat mir echt irgendwann so ein älterer Herr mal irgendwann gesagt, so mit der Selbstständigkeit, ne? Und dann so, hat mir so auf die Schulter geklopft, damit ich so, boah, ey, was ein Spruch. Aber jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, das ist wirklich das, ne? Also ganz zum Schluss, wenn alles aufgeräumt ist und alle weg sind und noch ein Müllsack rumliegt, dann schleppe ich den raus. Das ist aber auch einfach so und das mache ich dann auch gerne. Dann grinst man dann auch und denkt so, boah, ja klar, es ist. Am Ende bleibt es wirklich auch mit der kompletten Verantwortung an einem selbst hängen. Die schönen Momente, die natürlich dann, weiß ich nicht, die Zeitungsartikel oder Dokumentation oder was auch immer sind, aber halt auch eben die ganze, sorry, aber Scheiße, die halt eben so am Ende liegen bleibt. Ich mag das sehr. Ich kann auch damit, glaube ich, gut umgehen. Ich bin sehr stolz, über hier, also hier reinzulaufen, zu sehen, dass Dinge funktionieren, dass Leute sich einbringen, dass die Leute Lust haben, Dinge zu verändern und die anbringen. Und ich bin auch einfach der Erste, der dann sagt, so mach, du weißt das besser wie ich, du bist da drin, mach das. Wir checken das nochmal, aber go, go, go. Und das lässt, glaube ich, auch alle hier einfach wirklich thriven und die haben richtig Lust darauf, ja.
Wie merkst du selbst, dass du auf dem richtigen Weg bist?
Ich glaube, indem man glücklich ist. Einfach indem man morgens mit einem Grinsen aufwacht. Das ist natürlich auch nicht immer so, aber oft. Und indem man wirklich stolz ist auch auf das, also ja, Produkt, was man macht. Ich hatte am Anfang oft geträumt von diesem, habe ich ja auch erzählt, diese lange Tafel, so irgendwo mitten in einem Feld, an einem Sonnenuntergang. Wir haben auch an einem Fluss, auf einem Rooftop, in einem alten Archiv Dinner gemacht. Witzigerweise vor ein paar Wochen hatten wir ein Dinner auf einer Rinderfarm und das haben wir uns dort angeschaut und das war, da sieht man keine einzige Stromleitung, das ist mitten im Nirgendwo und ein wunderschönes, riesiges Feld und ich möchte das unbedingt hier machen. Jetzt war das Wetter super unbeständig, wir waren uns super unsicher, weil wir haben das, okay, ohne Regenschutz, kein Zelt, wirklich so richtig autark und dann haben wir das an dem Tag gemacht, hatten da 50 Gäste. Und es war so schummrig den ganzen Tag und abends sollte aber die Sonne rauskommen und ich die ganze Zeit so, boah, wenn die Sonne rauskommt, das wäre so schön. Und dann haben wir die Hauptgänge da super stressig und wir kochen die Hauptgänge und wir schicken die Hauptgänge und alles fällt und die Sonne kommt raus und alles ist in Honig getaucht. Und ich hatte echt fast Tränen in den Augen, weil das war das, wovon ich immer geträumt hatte. Und dann habe ich auch die anderen angeguckt und alle waren von den Gästen bis wir mit einem riesen Grinsen da gestanden. Und da war ich so stolz einfach und war so, boah, dieses, was du dir da in so einem Café zusammengeschrieben hast, das ist genauso passiert. Ja, stolz ist wirklich so das richtige Wort da.
Machst du das wirklich auch, dass du dir bewusst Dinge aufschreibst, weil du auch möchtest, dass sie Realität werden? Oder ist es sowas Unbewusstes? Also weißt du, ist es so ein bisschen manifestierenmäßig oder?
Interessant, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich ist es das so ein bisschen, glaube ich wirklich. Also teils Dokumentation, teils Gedanken sammeln, das hilft mir sehr damit. Also oft habe ich so einen vollen Kopf und dann denke ich so, ich muss jetzt mal hier was aufschreiben oder mal eine Überschrift und mal eine Unterschrift und dann mal einen Satz dazu schreiben, weil es einfach mir hilft, das sehr, ja, Gedanken zu ordnen, Ideen niederzuschreiben, aber auch, ich habe viele Notizbücher, aber auch eins, in dem ich alle meine Rezepte auf all meinen Reisen niederschreibe und Zeichnungen mache und sowas. Und ich mag eben auch einfach Bücher und dieses Haptische. Ich hatte noch nie so ein Book-Thema irgendwie, ob ich da auch so nostalgisch bin, keine Ahnung. Aber ich mag einfach so, ja, so ein Buch, so ein Notizbuch, nutze auch die Notiz nicht so gern auf dem Handy. Ist irgendwie was anderes. Dann kritzelt man da rum, andere Farbe rein. Ich mag das irgendwie sehr, doch.
Was kostet dich noch immer richtig viel Mut?
Ich bin, glaube ich, schon jemand, der erstmal macht und dann nachdenkt vielleicht auch. Also nicht, dass ich nicht nachdenke, aber so denk so, ja, we find out on the way. Das ist schon ein bisschen so meine Person. Es ist ja auch ein bisschen dieses Projekt auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ich habe super viel, oder was, womit ich Probleme habe, ist so ein bisschen, es ist keine Fremdscham. Was ist das denn? Es ist oftmals bei so Events wollen, dass die Leute, dass ich eine Rede halte. Und ich finde, da gibt es immer einen richtigen Moment dafür. Und dieser Moment ist dann vorbei und dann gibt es keinen Moment mehr dafür. Und dann bin ich auch manchmal am Diskutieren mit den Leuten, weil ich bin in so einem Raum auch schon immer gewesen sehr empathisch irgendwie. Ich merke viel, also deswegen mag ich auch den Service sehr. Ich merke, da fällt was runter, hier fehlt das Weinglas, hier sind die gerade mega laut, die Musik ist da zu laut, dreh die mal runter, hier kommt irgendwie ein Zug durch, hier ist kalt. Und gerade in so Gruppen, und weil ich das dauernd sehe, sehe ich, wenn da so eine Dynamik in dieser Gruppe ist. Die unterhalten sich, die waren am Anfang still, jetzt haben sie zwei Gläser Wein getrunken, auf einmal wird ein bisschen mehr geplappert und dann möchte der Veranstalter, dass ich jetzt da irgendwie in die Hände klatsche oder den Ding, Ding, Ding mache und ich bin's der Tobi und das ist Ember und da cringe ich mich kaputt. Ich möchte das nicht machen, weil, ich sag dir auch gern warum, die Leute haben jetzt einfach hier gerade einen Flow drin und der Abend läuft los und es ist einfach der falsche Moment, das zu machen und ich mache das dann auch nicht, weil ich auch dann einfach da im Boden versinken würde, das zu machen. Nicht, weil es mir jetzt so super unangenehm ist, vor Leuten zu reden, aber das ist einfach so auf, also aufdrängen hasse ich, glaube ich.
Du stellst eigentlich das Erlebnis der Gäste über deine eigene Präsentation,
genau.
Was du erzählen könntest,
ja,
oder?
So. Das ist die perfekte Interpretation, die ich gar nicht in Worte fassen würde, weil auch genau mit Ember, ich versuche auch von Anfang an mit Ember eigentlich mein Gesicht so ein bisschen rauszuziehen, also Mir wurde dann auch bewusst, dass die Leute so ein bisschen, wieder Thema Storytelling, wie mit dem Essen, ne? Dass man so, okay, wer ist denn jetzt hier die Kochköchin dahinter? Ich möchte erstmal ein bisschen Story hören. Und das habe ich dann auch verstanden, dass ich mich da nicht so rausziehen kann, weil ich wollte Ember immer so als Gefühl, es geht um euch. Eine Tafel irgendwo, ihr sitzt mit Fremden dort und dieser Abend soll unvergesslich werden. Und es ist dann auch einfach scheißegal, dass ich im Noma war. Also finde ich, das sehen andere Leute auch anders, aber das ist genau dieser Moment, der mich dann auch dann so, wo ich sage, nee, ich will die jetzt, dass sie ihren Abend haben. Das ist nicht, ist egal, was wir hier machen, finde ich. Ja.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Glücklich sein. Erfolg ist für mich nicht in Geld gemessen, überhaupt nicht. Erfolg ist, stolz auf die Projekte zu sein. Erfolg ist, Leute um sich rum aus sich herauswachsen zu sehen, anzufeuern und zu unterstützen. Erfolg ist, eine Community zu bilden, die besondere Dinge schafft, die Dinge verändert. Erfolg ist mir sehr wichtig. Ich bin sehr ehrgeizig, aber ich möchte auch, dass alle um mich herum Erfolg haben und dass wir gemeinsam gute Dinge machen und Sachen verändern können.
Was glaubst du, ist es, was dich auszeichnet?
Dass ich gut mit Leuten kann. Ich glaube, das ist es wirklich, doch.
Würde ich sagen. Und wenn du eine Stunde am Tag mehr haben könntest, für was würdest du die nutzen?
Die Stunde mehr am Tag? Ich würde eine Stunde mehr pennen einfach, glaube ich. Alles andere wäre jetzt einfach gelogen. Wirklich.
Was inspiriert dich am meisten?
Inspirierende Menschen, glaube ich. Und das kann echt alles sein. Also das, also egal, was das sein kann, aber wenn, also Leidenschaft inspiriert mich, wenn man das so sagen kann. Wenn Leute für Dinge irgendwie brennen und das irgendwie gerne machen und ich mich dahinter klemmen kann. Und wenn ich überrascht werde mit Überraschungen, weil ich glaube, ich bin auch eine Person, die dann oft vor, was auch immer es ist, so eine Erfahrung denkt, so, ja, es wird wahrscheinlich so und so jetzt irgendwie werden. Ich male mir das dann aus und wenn ich dann so überrascht werde, also nicht, dass ich dann auch nörgel, ich nehme das dann auch mit. Ich meine, es ist ja genau so ein Thema mit diesem, Essen ist so die große Passion und jeder isst irgendwie dreimal am Tag. Ich denke, also unterbewusst denkt man dann darüber nach, wenn man diese Sachen isst, aber ja, ist auch nichts, auch am Familientisch immer so, Tobi, wie findest du denn jetzt hier die Suppe, die ich gemacht habe und was sagst du zu dem Fleisch? Ich so, ey, Oma, lass mich einfach mal essen, ich esse auch einfach nur wie ein Mensch, ich denke nicht immer nach und sowas. Und ja.
Was würdest du dem jüngeren Tobi mit auf den Weg geben, wenn du ihm einen Tipp geben könntest aus jetziger Perspektive?
Plan ein bisschen besser, fuchs die Ideen vorher noch ein bisschen besser aus. Weil ich glaube, ich habe auch sehr viel Energie und Kraft gelassen in Sachen, die ich dann so aushebeln musste währenddessen, wo man einfach mal noch ein halbes Jahr hätte warten können. Das wäre das, was ich hauptsächlich sagen würde, wirklich. Weil das ist einfach, also dieser Job ist einfach unglaublich hart. Und nicht, weil ich auf jetzt die Tränendrüse drücken will, aber es ist, Kochen ist super hart. Das sind unglaublich viele Stunden. Das ist nicht eine E-Mail, die mache ich morgen, sondern das sind, okay, das muss jetzt heute noch gemacht werden, sonst wird es schlecht und in 2 Stunden sind die Gäste hier und das muss jetzt fertig sein und ich kann gut mit Stress, ich kann, aber das Körperliche ist super hart. Ich meine, eine lange Tafel mit schweren argentinischen und japanischen Grills mitten ins Nirgendwo zu stellen, wenn man relativ wenig Budget hat, kannst du dir vorstellen, wer das auch schleppt, das sind wir und zwar 2-mal dann dahin und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück und dann, das ist einfach super anstrengend gewesen. Ich wusste, dass das anstrengend wird. Dass es so anstrengend wird, hätte ich nicht gedacht. Und es ging auch nur mit diesem unglaublichen Team und mit diesen Momenten, die einem dann so viel geben, wenn die Leute eben gehen und sagen, so, das war unglaublich und sowas habe ich noch nie erlebt. Das geht aber auch, wie gesagt, nur durch dieses Schleppen und diese langen Stunden und dieses Reinhauen einfach, ja.
Was ist es, was dich auch immer wieder antreibt, dass du immer wieder weitermachst?
Das ist eine ganz besondere Beziehung zu Essen. Das kann ich nicht anders sagen. Das lässt mich auch nicht aufhören damit. Das sind die kleinsten Momente, die mich auch dabei inspirieren. Und das ist manchmal echt ein Lächeln am Currywurststand oder die mir dann ganz viel geben. Und hauptsächlich ist es aber auch die Reaktion von den Mitmenschen um einen herum, dass man eben was macht, was etwas mit den Leuten macht, glaube ich, wäre so, wie ich das sagen würde. Also einfach, dass man in der Lage ist, Leute zu begeistern, das macht irgendwie süchtig, glaube ich.
Und so als Abschluss, was sind deine Pläne und Wünsche für die Zukunft?
Ich möchte, dass alle um mich herum glücklich sind. Das hat für mich gar nichts Berufliches, ehrlich gesagt. Ich will selbst glücklich bleiben, glücklich sein. Möchte weiterhin mich mit den Menschen umgeben, die mich inspirieren und helfen dabei, inspirieren zu können. Und ich möchte sehen, wie auch Leute, die mit mir jetzt arbeiten, ihre eigenen Projekte machen und das Ganze einfach größer und größer wird. Und ich möchte helfen, denen die Träume zu verwirklichen und auch Zeit für viel Privates zu haben, doch.
Vielen Dank für das spannende Gespräch, Tobi.
Danke dir.
Das war eine Folge der Let Me Introduce You to German Edition. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann unbedingt den Podcast abonnieren und ich freue mich natürlich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir eine E-Mail an hello@letmeintroduceyoutu.ch.